Bevor ich loslege, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass das, was oder die Punkte, die ich so durchgehe, dass die oftmals aus der Perspektive, wie funktionieren Beziehungen, wie funktioniert Ehe, Partnerschaft ist. Ich glaube aber, dass da auch für ein Single ganz viel drin ist, weil natürlich immer auch davon Ableitungen gemacht werden können. Also versucht einfach aus eurer Situation, aus eurer Lebenssituation heraus zuzuhören. Mir ist ganz wichtig, dass es nicht darum geht, das eine oder das andere miteinander zu vergleichen oder zu werten. Wenn ihr Single seid, in einer Partnerschaft, in einer Ehe lebt oder ob ihr Partnerschaft oder wie ihr Partnerschaft versteht. Ich möchte euch einladen, aus eurer Perspektive einfach mit zu denken. Ich werde auch natürlich ein paar verschiedene Perspektiven immer haben und auch ein bisschen betonen, was ich gerade meine. Es geht heute also um liebevolle Beziehungen, die wir miteinander haben. Das können Freundschaften sein, Beziehungen, Ehe, wie auch immer ihr gerade unterwegs seid. Und all das, Liebe, Freundschaften, Partnerschaften, Beziehungen, Ehe, das ist oder soll etwas Wunderschönes sein. Und ich glaube, trotzdem verstehen wir oft nicht, was da mit uns passiert. Beziehungsweise manchmal sind wir auch auf der Suche nach der oder dem Richtigen oder nach Antworten für Beziehungen, nach Gelingen. Und die Vorstellung, wie gute Beziehungen aussehen, das hat sich in den letzten 20 Jahren, eigentlich noch länger, in den letzten Jahrzehnten, eigentlich schon immer mal wieder verändert. In den letzten Jahren auch, glaube ich, ganz stark. Genau wie unsere Gesellschaft an sich sich verändert. Gleichzeitig, habe ich heute noch mal eine Statistik gefunden, hat sich die durchschnittliche Dauer einer Ehe um 2 Jahre in den letzten 20 Jahren erhöht. Allerdings auch nur von 13 auf 15 Jahre. Also man merkt, es gibt es kann Diskrepanzen geben von wie gut gelingen uns Beziehungen und so lange wollen wir vielleicht oder können wir gar nicht miteinander unterwegs sein. Genau wie unsere Gesellschaft also pluraler, individueller, schnelllebiger wird, so können das auch unsere Beziehungen, die wir führen, in jeglicher Hinsicht sein. Und die Frage, die heute im Hintergrund mitläuft für all unsere Beziehungen, ist, wie gelingen gesunde Beziehungen, beziehungsweise wie gelingen liebevolle Beziehungen? Und natürlich, welche Rolle spielt Gott und Gottes Liebe zu uns in dieser Frage? Und weil das eben letztes Mal gut funktioniert hat, möchte ich wieder ein paar psychologische Gesichtspunkte mit theologischen, biblischen verknüpfen. Liebe zu Zeiten der Bibel ist wahrscheinlich eher unromantisch. Wenn wir so durch die Bibel scrollen, dann finden wir arrangierte Ehen, Männer mit Harems, Affären, Haupt-, Zweitfrauen, auf jeden Fall ein dominantes Patriarchat. Vor allem, wenn man so im Alten Testament unterwegs ist. Und für einen aufgeklärten, modern denkenden Menschen ist es schwer nachzuvollziehen, manchmal fast ein Affront, auf jeden Fall nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht mehr in unsere Zeit. Andererseits haben wir heute auch wieder gesellschaftliche Tendenzen von Vielehen, Polyamorie, von offenen Beziehungen und so weiter und so fort. Aber anders, oder vielleicht eben auch nicht, ist, wir sind auf der Suche nach Liebe. Nicht so sehr nach dem Status, dem Halt, der Sicherheit von Beziehungen oder von Ehen, aber auf jeden Fall nach Liebe, nach Geliebtsein oder auch nach Liebe geben. Dass Liebe, Beziehungen, Ehe, wie auch immer, in der Bibel manchmal etwas unromantisch daherkommt, liegt nicht an der Bibel oder an Gott, der kein Faible hat für Romantik oder für Gefühle, sondern an der Zeit. Wie wir Beziehungen führen, hat auch immer was mit der Zeit zu tun, in der wir unterwegs sind. Und die Bibel, wenn man es sich so betrachtet, bricht sogar an vielen Stellen mit der Zeit. Bricht rein in die eigentlichen gesellschaftlichen Zusammenhänge. Wenn man sich das Hohelied der Liebe zum Beispiel an oder durchliest, da liest man von romantisch über alle Berge Romeo und Julia mäßig Verliebten. Ich glaube, das hat für manche Leute, die das damals gelesen haben, was gemacht. Oder wir lesen von starken Frauen, die sich gegen ein dominantes Patriarchat auflehnen und so weiter. Also die Bibel hat immer auch eben einen Fokus auf die Missstände oder das, was nicht gut ist oder was vielleicht ungesund ist in gesellschaftlichen Strukturen. Was die Bibel auf jeden Fall schon wusste, und damit kommen wir zu unserem ersten Punkt heute, dass Liebe etwas anderes ist als verliebt sein. Ich habe in den letzten Wochen ein Buch gelesen, Generation beziehungsunfähig, die Lösung. Ich habe euch ein Zitat daraus mitgebracht. Das heutige Dilemma mit der Liebe ist, dass wir den Wortsinn geändert haben. Wir reden von Liebe, meinen aber endlose Verliebtheit. Was aber hat Verliebtheit mit der geliebten Person zu tun? Nichts. Man sieht nur das perfekte Bild, das man für sich von ihr hat. In diesem Sinne ist Liebe ein empathieloser Zustand. Liebe ist nicht gleich Verliebtsein. Ich habe wieder euch ein Bild mitgebracht. Wir haben Peter und wir haben Paula. Und diese Menschen, die sind ineinander verliebt. Oder die finden sich gut. Sagen wir jetzt mal so. Und dieses Verliebtsein, was wir diesen beiden, Peter und Paula, zusprechen, das ist etwas, das können wir nicht steuern. Verliebtsein, das passiert einfach so. Verliebtsein kann auch passieren, wenn ich mit einer anderen Person seit Jahren oder Jahrzehnten in einer Beziehung bin, in einer Ehe. Verliebtsein passiert. Und Verliebtsein hat ganz viel mit Gefühlen zu tun. Beziehungsweise damit, was in unserem Kopf abläuft. Denn wenn wir uns verlieben, dann passiert etwas. Das kann man ziemlich gut ableiten. Und wenn man so das Gefühl von Verliebtsein beschreiben will, lässt sich oft so, man hat Schmetterlinge im Bauch, es kribbelt, wenn man an die andere Person denkt. Und das kommt nicht von ungefähr. Also etwas, was wir so eben nicht steuern können, verliebt sein. Dann werden Hormone ausgeschüttet, zum Beispiel Oxytocin. Oxytocin führt dazu, dass wir uns, egal in welcher Situation, wohlig und warm fühlen oder also wohlfühlen. Zum Beispiel, wenn wir schöne Erinnerungen haben an einen schönen Urlaub und uns erinnern, und das macht uns ein gutes Gefühl, dann wird Oxytocin ausgeschüttet. Was auch ausgeschüttet wird, ist Dopamin. Dopamin ist so das Glückshormon. Das wird ausgeschüttet, wenn wir zum Beispiel uns belohnen, uns endlich die Schuhe kaufen, nachdem wir lange gespart haben, oder wir gutes Essen haben, oder wenn uns was gelingt, so dieses Glückshormon, wenn wir dieses Gefühl haben. Diese beiden Hormone steigen an, das kann man nachweisen. Serotonin-Spiegel sinkt leicht. Ähnlich wie bei Depressionen zum Beispiel oder Niedergeschlagenheit. Also eigentlich, wenn wir uns nicht so gut fühlen. Und das kommt daher, dass wir zum Beispiel unglücklich verliebt sind, dass wir Liebeskummer haben. Der Serotoninspiegel gesenkt und wir merken, irgendwie geht es uns auch, vielleicht geht es uns nicht ganz so gut oder sind eben wirklich ganz unglücklich verliebt. Was auch ausgeschüttet wird, ist Cortisol. Und Cortisol ist eigentlich das Stresshormon. Denn wenn wir verliebt sind, sind wir eigentlich in einer unfassbaren Stresssituation. Verliebtsein ist für den Körper eigentlich gar nicht erstrebenswert. Weil wir, wenn wir verliebt sind, all diese Abläufe, die wir gerade haben, bei uns im Sympathikus ablaufen. Das ist der Bereich, der immer dann anspringt in unserem Gehirn, wenn wir Stress haben, wenn wir Angst haben, wenn wir nervös sind, wenn wir von einem Säbelzahntiger weglaufen müssen und so weiter und so fort. Also all das, was mit Verliebtsein, mit diesem Gefühl Schmetterlinge im Bauch zu tun hat, ist eigentlich eine Stressreaktion des Körpers. Das heißt nicht, dass es vielleicht sich eben schön anfühlen kann, aber eigentlich sind wir richtig auf Spannung und es ist eigentlich kein Dauerzustand. Es ist eigentlich ein Zeitzustand. Das letzte ist Testosteron. Und Testosteron wird deswegen ausgeschüttet, weil dieser Zustand der Verliebtheit evolutionär der Zustand ist, in dem wir uns fortpflanzen wollen. Testosteron ist nämlich das Hormon, was gebraucht wird, um eben sich gut fortpflanzen zu können. Auf jeden Fall ist die Frage tatsächlich, die ich stellen möchte an dieser Stelle, ist Verliebtsein ein guter Ratgeber? Sind Gefühle ein guter Ratgeber für die Liebe? Denn wenn man sich verliebt, reagieren Gefühle. Und Gefühle kommen und gehen. Gefühle, das ist so die äußere Ebene von dem, was in uns abgeht. Versteht mich nicht falsch, verliebt sein ist richtig schön. Und verliebt sein gehört auch zur Beziehung dazu. Verliebt sein ist ein schönes Gefühl, aber es ist eben wichtig, es nicht mit Liebe zu verwechseln. Eine gelingende Beziehung, und das ist auch die Zielrichtung, die wir in biblischen Texten immer finden, ist die Frage, wie gelingen Beziehungen? Und deswegen lohnt sich die Unterscheidung, sind wir gerade einfach nur in Anführungsstrichen verliebt oder lieben wir? Gehen wir davon aus, zwei Menschen sind zusammen unterwegs und lieben sich. Dann ist die Frage, wie geht man jetzt miteinander weiter? Wie geht es weiter, wenn zwei Menschen zusammengekommen sind? Und vielleicht kennt ihr den relativ bekannten Vers, manchmal auf Hochzeiten als Trauvers benutzt, und die zwei sollen ein Fleisch werden. Aus Markus 10, Vers 7 bis 8. Sehr bekannt, steht im Kontext von Ehescheiden. Ein Satz, den Jesus sagt, und zielt darauf ab, dass Menschen, die sich füreinander entscheiden, ihren Weg gemeinsam und dauerhaft gehen sollen. Hier geht es aber nicht darum, so wie man den Vers auch verstehen könnte, um das Ziel, sich nicht mehr zu trennen. Also um dieses, das Wichtigste ist, dass wir ab jetzt uns nicht mehr trennen, uns nicht mehr voneinander scheiden. Wenn wir so denken würden, dass das Ende das Ziel ist, dann würden wir Beziehung, Ehe als ein Korsett verstehen. Dann würde es uns in die Knie zwingen und wir hätten richtig viel Stress, uns darum zu kümmern, dass bloß diese Ehe nicht kaputt geht, dass wir bloß nicht am Ziel scheitern, irgendwann anzukommen. Dann wäre Ehe ein Knebelvertrag. Ich glaube, das ist aber nicht das, worüber Jesus hier spricht. Jesus spricht darüber, dass Liebe ein Prozess ist. Wenn Peter und Paul sich füreinander entscheiden, dann fängt ein gemeinsamer Weg an. Und es geht nicht so sehr darum, dass man das hehre Ziel hat, unbedingt durchzuhalten, egal was passiert, sondern dass man sagt, wir wollen gemeinsam bis ans Ende kommen. Also Peter und Paula gucken in die gleiche Richtung und sind gemeinsam unterwegs. Und das Ziel ist, dass Peter und Paula miteinander glücklich werden. Ich hoffe, man erkennt, dass Peter Paula umarmt oder auch Paul, je nachdem. Ehe ist der Rahmen für das Eigentliche. Nicht das Halten der Ehe, also nicht das wir müssen unbedingt durchhalten, ist das Eigentliche, sondern die Ehe ist ein guter Rahmen, um gemeinsam durchzuhalten, um gemeinsam unterwegs zu sein, um sich darauf einzulassen und sich verbindlich darauf zu einigen, dass man gemeinsam unterwegs ist. Nicht verschmolzen wie zwei Individuen, die nicht mehr voneinander zu lösen wären, aber die beiden sollen ein Fleisch werden, weil sie gemeinsam in die gleiche Richtung gehen, weil sie sich gemeinsam auf den gleichen Weg machen und weil sie sich auch gemeinsam entwickeln. Und diese Verbindlichkeit, die damit ausgedrückt wird, hat ja einen Grund, nämlich dass Liebe ein Prozess ist, beziehungsweise dass Liebe nicht einfach da ist, sondern dass Liebe entsteht. Liebe ist nicht Aufgabe oder Ziel oder was weiß ich, eine To-Do-Liste oder ein sich anstrengen, sondern ein Ergebnis. Dass irgendwann Peter und Paula hier hinten ankommen, ist das Ergebnis einer langen Reise, eines Prozesses, den die beiden zusammen gehen. Vielleicht hat es mit Verliebtheit angefangen. Und dann irgendwann wurde es, um Fragezeichen vor einer Entscheidung. Wir wollen gemeinsam unterwegs sein. Und dann haben die beiden sich auf die Reise gemacht. Und das, was entsteht, was am Ende steht, was kommt, das ist Liebe. Denn Liebe ist etwas, was unterwegs entsteht. Deswegen, oder in diesem Kontext kann es übrigens auch, oder kann man besser aushalten wahrscheinlich, dass auch mal Gefühle kommen und gehen. Weil man sich nicht mehr nur an diesen Gefühlen orientieren muss, sondern an den gemeinsamen, an dem gemeinsam unterwegs sein. Wenn ältere Menschen zum Beispiel viele, viele Jahre miteinander unterwegs sind, wenn sie verheiratet waren, viele Jahre, und dann stirbt einer von den beiden Partnern, kann man relativ häufig beobachten, dass es gar nicht so lange dauert, bis der andere Partner oder Partnerin aufstirbt. Ich glaube, das ist kein Qualitätsmerkmal, wie nah die Leute zusammen waren, wie eng sie nacheinander sterben. Aber vielleicht ist es ein schönes Bild dafür, wie Menschen zusammenwachsen und wie vielleicht erst am Ende richtig tiefe Liebe entsteht. Wie kann denn Liebe entstehen? Wie funktioniert dieser Weg, auf dem wir unterwegs sind? Indem wir von uns wegsehen. Ich habe eben ein Zitat aus dem Buch Generation beziehungsunfähig, die Lösung immerhin. Also es gibt auch Generation beziehungsunfähig und es gibt seit ein paar Monaten das Buch die Lösung dazu. Und in diesem Buch wird einfach ein bisschen skizziert und dargestellt und beobachtet, wie der Autor, Michael Last, sich selbst und andere quasi in diesem ganzen Beziehungs- und Single- und Tinder-Gym und sowas sieht. Aber ich habe eben auch ein paar Erkenntnisse aus diesem Buch mitnehmen können. Und ich glaube, was zum Beispiel, zumindest kenne ich das, wahrscheinlich kennen das, ich würde mal sagen, alle von uns, dass wir in Beziehungen, in Freundschaften bei anderen Personen häufig das suchen, was wir uns selber manchmal nicht geben können. Geliebt zu werden. Wir sehen uns nach Liebe, nach angenommen sein, nach gesehen werden. Und meist unterbewusst diese Bestätigung von anderen zu erwarten, zu suchen, dass man liebenswert ist, dass man genügt, dass man wertvoll ist, dass ich nicht so ein Trottel bin, dass ich nicht so von anderen geliebt werde oder gesehen werde, wie ich eben bin. Ich glaube, das ist das, wonach wir suchen, egal wie wir gerade eben unterwegs sind. Damit aber Liebe entsteht, diese Liebe, die hier am Ende ein Ergebnis ist, der Weg kann ja auch kurz sein. Also wir müssen das jetzt nicht irgendwie in 40, 50 Jahren Ehe leben. Das kann ja auch nach ein paar Wochen, Monaten, wie auch immer schon entstehen oder anfänglich entstehen. Aber damit das entsteht, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir von uns wegschauen. Dass wir Beziehungen, dass wir Freundschaften, Partnerschaften nicht bezwecklichen, damit wir es uns besser geht, sondern zu schauen, mit wem bin ich eigentlich unterwegs. Auf die Person, das Gegenüber schauen. Peter und Paula sind losgegangen, haben die gleiche Richtung geschaut. Was Peter und Paula aber auf dem Weg machen müssen, ist sich anschauen. Den anderen, die andere sehen, von sich wegsehen. Und auch wenn es nur unterbewusst passiert, die oder den anderen nicht verzwecklichen. Nicht das erwarten, was ich mir selbst nicht geben kann. Denn in einer Beziehung geht es nicht um einen selbst oder nicht nur, sondern um die andere Person beziehungsweise um das Gemeinsame. Es geht darum, alle Facetten, alle Versionen des Gegenübers zu kennen und lieben zu lernen, Ja zu sagen zu der Person mit allem, was dazugehört. Und noch ein Grund mehr, warum Liebe ein Prozess sein muss, weil Menschen sich im Leben verändern. Ich bin immer noch Arne, aber ich bin ein anderer Arne als vor 5 Jahren oder auch vor 5 Monaten. Und deswegen müssen wir uns immer wieder aufeinander einlassen. Voll und ganz aufeinander einlassen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist ein Lernprozess, dass ich in einer Beziehung, in einer Verbindlichkeit immer noch ich selber bin und ich selber bleiben darf und auch ja irgendwie muss. Ich kann mich nicht auflösen, in der anderen Person oder in der Beziehung. Und ich kann von einer Person auch gar nicht erwarten, mir das zu geben, was ich mir selber nicht geben kann. Wenn wir in die Bibel schauen, gibt es den wahrscheinlich sehr bekannten Satz oder das Gebot, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das ist ein Satz, der genau diese Relation kennt. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dieser Satz meint nicht in dem Maß, wie du dich selbst liebst, sondern liebe deinen Nächsten und dich selbst. Denn wenn du dich nicht selbst lieben kannst, dann wirst du von anderen immer was erwarten. Du wirst von anderen immer erwarten, dass sie dir etwas geben, etwas ausfüllen, was du selber nicht ausfüllen kannst, dir nicht geben kannst. Und du wirst es schwerer haben, auf die andere Person zu schauen. Weil du eben immer auch mit einer Erwartungshaltung unterwegs bist. Das ist übrigens, das klingt jetzt alles ein bisschen dramatisch. Das ist relativ natürlich und es geht uns allen so. Aber manchmal ist es eben gut, sich zu hinterfragen. Die Bibel weiß, Nächstenliebe braucht Selbstliebe, damit ich von mir wegschauen kann, ohne Erwartung, ohne Verzwecklichung, ganz bei der anderen Person sein kann. Wir sind die Flipchart jetzt hier einmal durchgegangen. Vom Verliebtsein zur Liebe, gemeinsam unterwegs sein und hier anzukommen, an dem Punkt zu sagen, Liebe gelingt dann, wenn ich mich selbst lieben kann, akzeptieren kann und von mir auf andere Personen, auf die andere Person schauen kann. Und als ich hier an diesem Punkt war, habe ich gemerkt, das ist super herausfordernd, weil ich diesen unteren Punkt, diese Selbstliebe, so oft nicht hinkriege. Wenn ich hier ankomme bei mir, dann merke ich, das ist das Allerschwierigste in meinem Leben. Und das habe ich nach 32 Jahren immer noch nicht gut hingekriegt. Mich wirklich selbst zu lieben. Zu sagen, so wie ich bin, bin ich genug. Ich brauche nicht mehr. Ich muss nicht mehr tun. Ich muss nicht mehr geben. Ich muss mich nicht verstellen. So wie ich bin, bin ich liebenswert. Ich genüge. Und um damit nicht zu verzweifeln, gehen wir zum Schluss nochmal den Flipchart von unten nach oben zurück. Ich wage zu behaupten, dass es jeder Person in diesem Raum, zu Hause und sonst wo auf dieser Welt immer mal wieder so geht, dass man sich selbst nicht liebenswert findet. Dass wir in unserem Selbstbewusstsein verunsichert sind. Sind wir wirklich liebenswert? Sind wir auch liebenswert, wenn wir nicht mehr so gesund und sportlich sind, wie wir es mal waren? Wenn wir nicht mehr so aussehen wie früher? Wenn wir nicht mehr so viel Geld verdienen wie früher? Und. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt, wo wir an unserem Selbstwert zweifeln. Was unser Leben aber verändern kann und was in genau diese Situation einspricht, ist Gottes Liebe zu uns. Und das Spannende an Gottes Liebe zu uns, das könnte man jetzt einfach so platt daher sagen, im christlichen Gottesdienst, Gott liebt dich. Das Schöne an Gottes Liebe, finde ich, wenn wir ganz an den Anfang beginnen, dass Gott uns nicht braucht, sondern will. Und das hat mir geholfen, auch nochmal Gottes Liebe anders zu verstehen. Gott ist kein Gott, der mich braucht. Der sagt, nur weil du, Arne, so bist, wie du bist, bin ich komplett. Der braucht mich nicht, der will mich, der will dich. Der hat entschieden, lasst uns ein Gegenüber machen. Nicht, lasst uns endlich komplett werden, damit ich nicht mehr so mangelhaft bin, sondern ich als vollkommener Gott möchte, dass es dich gibt. Gott braucht dich nicht. Er will dich. Und dieses Gewolltwerden, das ist das Entscheidende für unseren Selbstwert. Weil dieses Gewolltwerden heißt nicht, dass ich dafür etwas tun muss. Heißt nicht, dass ich mich verstellen muss. Wenn ich ganz und gar von Gott gewollt bin, darf ich immer so sein, wie ich bin. Ich hoffe, sowas habt ihr schon mal gehört, dass ihr geliebt seid und dass ihr von Gott gewollt seid. Denn das heißt, dass ihr schon mal gehört habt, dass ihr genügt, dass ihr so gut seid, wie ihr seid. Damit uns das aber auch prägt, dauerhaft, auf dem Weg, glaube ich, dass wir ein Leben lang uns von Gott lieben lassen müssen. Dass wir in dieses Geliebtwerden immer weiter reinwachsen. Dass mit Gott zusammenleben heißt, sich immer wieder darauf einzulassen. Immer wieder neu zu verstehen und zu lernen, dass man gewollt, dass man geliebt ist. Und deswegen ist es gut, dass wir einen treuen Gott haben. Einen treuen Gott, der nicht zwischendurch aussteigt, nicht zwischendurch sagt, jetzt habe ich es dir genug gesagt, sondern der treu ist. Mir ist Psalm 23 in den Sinn gekommen, da geht es darum, dass der Beter sagt, Gott, du gehst mit mir durchs finstere Tal. Und im Angesicht meiner Feinde versorgst du mich doch, machst mir einen Tisch, oder bereitest mir einen Tisch. Da, wo ich in Gefahr bin, wo ich unglücklich bin, da bist du überall noch mit. Und wenn wir das vielleicht mal auf unser Leben übersetzen, könnten wir sagen, da, wo ich niedergeschlagen bin, wo ich durch tiefe Täler gehe, vielleicht gerade jetzt im Lockdown, in der Pandemie, da, wo andere Ansprüche an mich stellen, mir irgendwas Böses wollen, da ist Gott und bereitet für mich die Situation. Da, wo ich das Gefühl habe, ich kann nicht mehr gut genug sein, da ist Gott immer noch an meiner Seite, weil Gott weiß, dass Liebe ein Prozess ist. Gott liebt dich nicht nur für einen Moment, sondern ein Leben lang. Und damit du dir auch sicher sein kannst, dass das so ist, habe ich noch einen letzten Gedanken, einen letzten Blickwinkel. Wenn wir in den ersten Johannesbrief schauen, dann lesen wir nicht davon, dass Gott liebt, dass Gott dauerhaft liebt, dass Gott gut liebt, sondern dass Gott die Liebe ist. Ich glaube, dass dieser Satz, der kommt nur einmal in der Bibel so vor. Und trotzdem ist es der entscheidende Satz. Es ist der alles entscheidende Satz. Denn dieser Satz bedeutet, dass Gott seine Liebe zu uns, dass er uns will, dass er mit uns auf dem Weg ist, dass er das nicht verwechselt an irgendeinem Punkt. Mit flüchtigen Gefühlen, mit Verliebtsein, mit Zeitweise, mit an Bedingungen geknüpft. Gottes uns lieben kommt aus seinem Wesen. Weil Gott Liebe ist, können wir uns sicher sein, dass wenn wir oben wieder ankommen, dass wir bei dem Gott ankommen, der nicht nur die Fähigkeit hat zu lieben, sondern die Liebe selbst ist. Und der es nicht verwechselt mit heute so und morgen so, nicht mit Gefühlen, nicht mit Stress oder irgendwas anderem. Und er sagt, ich bin so. Und darauf kannst du dich verlassen. Liebe ist etwas, was entsteht. Nichts, was man herstellen kann. Und das, was da entsteht, das ist Liebe, die geduldig ist, die freundlich ist, die keinen Neid kennt. Liebe, die sich nicht aufspielt, die sich nicht etwas einbildet. Liebe, die sich nicht taktlos verhält, die nicht den eigenen Vorteil sucht, die nicht die Beherrschung verliert und dem anderen oder der anderen nichts nachträgt. Da entsteht Liebe, die sich freut, nicht dann, wenn Unrecht geschieht, sondern da und dann, wenn diese Wahrheit gesagt wird. Da freut sie sich mit. Da entsteht Liebe, die alles erträgt, die in jeder Lage glaubt, immer hofft, allem standhält. Liebe, die niemals vergeht. Worte aus der Bibel. Amen.